Jumpscare FM, der Podcast über Horrorfilme.
Herzlich willkommen zur allerersten Ausgabe von Jumpscare FM. Heute sprechen Jen, Markus und meine Wenigkeit, der Flo, über den Film Der Exorzist von 1973. Und ja, wie es bei einer ersten Ausgabe für einen Podcast gehört, gab es bei uns auch gleich mal direkt am Anfang ein paar technische Fehler, weshalb ich jetzt hier dieses Intro nochmal gesondert einspreche. Aber keine Sorge, das hält nur ein paar Sekunden an und dann springen wir direkt gleich in unsere Besprechung vom Exorzisten und verraten euch, wie wir den Film finden, was euch erwartet und warum er bis heute für einige von uns immer noch einer der besten Horrorfilme aller Zeiten ist. Also in diesem Sinne viel Spaß mit Jumpscare FM und der ersten Ausgabe und Filmbesprechung zu The Exorcist. Bevor wir jetzt den Film The Exorcist besprechen, möchte ich euch gerne die Frage stellen, welchen Horrorfilm habt ihr euch denn zuletzt angeschaut?
Ja, bei mir war das der neue Conjuring und da gab es ja auch schon ein bisschen Kritik, sage ich mal, dass er sehr viel insgesamt in sich verknüpfen wollte und es einfach zu viel für einen Film war. Mehr sage ich jetzt auch nicht für die Leute, die ihn noch nicht gesehen haben. Also ich habe mich sehr entertained gefühlt, aber Conjuring, Leute, ja, letzter Film.
Ich war tatsächlich brav und habe irgendwie eine Art Hausaufgabe gemacht und habe der Exorzist Believer geschaut. Also genau, den Exorzisten von 2023, der ja praktisch an dem ersten Film anknüpft. Genau, die spielt sogar sich selbst. Also die spielt die Regan, die sie halt auch im ersten Film gespielt hat. Der hat mir auch sehr gefallen, was mich überrascht hat, da die, ich glaube, wir kommen noch drauf, die Exorzisten vor Setzungen ja immer sehr geschwachsen waren. Aber da war ich positiv überrascht. Das war ein guter Film tatsächlich. Würde ich auf jeden Fall empfehlen. Da geht es um zwei Mädchen, die eine davon ist haitianischer Abstammung, so wie ich das gesehen habe. Und eine normale nordamerikanische aus dem weißen Bürgertum, sage ich mal. Und die gehen in den Wald, um dort mit der verstorbenen Mutter zu sprechen, der einer Haitianerin. Und ich weiß gar nicht, was das andere Mädchen da will. Auf jeden Fall, sie gehen in den Wald und tauchen dann 3 Tage später 30 Meilen von diesem Wald entfernt auf und sind dann besessen, also die werden dann aggressiv und also so alles, was man sich eben vorstellen kann, was man diese typischen Topoi, die es eben in den Exorzistenfilmen gibt. Genau, und dann am Ende kommt es natürlich zu einem großen Exorzismus, der auch noch 1-2 Twists dann parat hält, sag ich mal. Also alles in allem war es ein ganz guter Film. Ist nicht so weit abgewichen von dem standardmäßigen Aufbau eines solchen Films, den es ja seit den 70ern in etwa gibt, und hat mir viel Spaß gemacht. Also kann ich definitiv empfehlen, sollte man sich mal anschauen.
Der holt auf jeden Fall die Leute ab, die den Original auch gut fanden, hatte ich das Gefühl. Also ich habe ihn auch gesehen, aber wo er halt rauskam. Und ich fand den schon sehr nah für eine moderne Version, sage ich jetzt mal, also wirklich gut gemacht.
Ja. Das stimmt.
Jetzt ist das Lustige, nachdem du erwähnt hast, dass es diese zwei Mädels gab, die in dem Wald verschwinden, ist mir eingefallen, dass ich die Hälfte des Films auch gesehen habe.
Und dann dachtest du, ist nicht so gut, breche ich ab.
Nee, das war halt, das war einer von diesen Filmen. Also ich konsumiere meistens meine Horrorfilme nachts. Also wenn ich im Bett liege, schmeiße ich mein Smartphone an und scrolle halt durch alle mir zur Verfügung stehenden Plattformen und Streamer. Und da bin ich über diesen Film gestolpert und habe halt gelesen, was du schon gesagt hast, Markus, okay, das ist die direkte Fortsetzung des Originals. Und das war halt dann morgens um 2:30 schon. Und da habe ich irgendwann, jetzt werde ich müde, jetzt werde ich es wahrscheinlich erstmal nicht mehr zu fertig gucken. Aber von dem her bin ich dann halt erstmal darüber gestolpert. Aber ja, ich fand den gar nicht so schlecht und jetzt werde ich ihn mir wahrscheinlich mal wieder zu Ende gucken.
Ja, der ist schon gut, der Film.
Ist schon gut, ja, okay. Also besser als gedacht auf jeden Fall. Und ich fand ihn auch sehr interessant und ich mochte auch die Art und Weise, wie er gefilmt ist und gerade diese Situation, dass halt die Kids im Wald verschwinden, hat mich dann mittlerweile auch ein bisschen an Weapons erinnert. Aber ja, also ich bin gespannt. Ich bin gespannt und jetzt habe ich ja noch die zweite Hälfte vor mir.
Ja, was ich noch zu dem Film sagen muss, ich finde es schön, dass anders als in vielen dieser Exorzisten-Filmen nicht der, der christliche Glaube als das einzig Richtige dargestellt wird. Mhm. Also, dass es da halt auch diese Kreol, diese haitianischen Einflüsse gibt, die diesen Film halt unglaublich prägen. Ja, also das ist, war sehr interessant und auch mal erfrischend zu sehen in diesem Genre, muss ich sagen.
Ja, ist auch nicht schlecht. Also wie gesagt, ich habe es mir auf die Liste jetzt, ich schreibe es mir jetzt gerade direkt hier auf meine Liste, damit ich das auf jeden Fall in Zukunft nochmal mehr anschaue. Und dann werde ich da nochmal vielleicht im nächsten Mal, wenn wir über einen neuen Film sprechen, mein Fazit dazu abgeben.
Das wäre schön.
Ja, absolut. Also ich bin gespannt. Du hast es mir auf jeden Fall nochmal schmackhaft gemacht.
Das kann ich.
Ja, das kann er. Das kann er.
Ich glaube, da gab es auch eine, weiß nicht, ob das jetzt eine coole After-Credit-Scene war, aber so ein kleines Easter Egg, meine ich, hätte es da noch gegeben mit.
Die habe ich nicht geschaut, das habe ich ausgemacht.
Okay, ja. Dann sage ich jetzt nichts, ne? Flo, du kannst dir das dann anschauen.
Okay, nach
Ach doch, die habe ich gesehen. Die habe ich gesehen, ja, ja.
Genau. Ja? Ah, ja? Okay.
Nach den Credits?
Ich meine, wäre After Credit gewesen, ja.
Ah, Klassiker. Also ist jetzt ein Marvel-Film. Also Exorzismus Believer ist ein Disney-Film also. Ein Marvel-Film.
Check.
Ja, passt. Genau.
Genau. Ich würde auch euch gerne erzählen, was ich zuletzt horrorfilmmäßig gesehen habe. Ich muss gerade mein Handy neu starten, weil ich, wenn ich Horrorfilme schaue, dann schreibe ich mir das immer auf Letterboxd. Und ich habe jetzt echt nicht mehr im Kopf, was ich zuletzt gesehen habe als Horrorfilm. Da müsst ihr mir noch eine Sekunde geben, bis mein Handy wieder hochgefahren ist.
Also das ist inakzeptabel, dass du dir nicht alle Filme, die du schaust, merkst.
Ja, das Lustige ist, ich schaue doch nur Horrorfilme.
Ja, also ich kann dir von jedem Film sagen, ob ich ihn geschaut habe oder nicht. Aber ich weiß nicht,
also,
ich könnte dir nicht aufzählen, welche.
Es gibt ja auch Letterboxd auf dem PC. So, okay, pass mal auf. Den Film, den ich zuletzt horrormäßig gesehen habe, das war so eine Nacht, da habe ich eigentlich drei Horrorfilme schauen wollen, habe aber nur zwei geschafft. Der erste Film, den ich geschaut habe, war Haosu, 1977, japanischer Horrorfilm. Über den müssen wir unbedingt mal einen Podcast machen, weil der völlig abstrus ist. Aber der zweite und somit auch der letzte Film, den ich mir angeguckt habe, ist ein Film, auf den ich mich tatsächlich schon sehr lange gefreut habe, den endlich mal zu gucken, und zwar House of the Long Shadows von 1983. Der Film ist aus dem Grund sehr besonders, weil er nämlich drei große Kinolegenden zusammen auf die Leinwand gebracht hat. Ich glaube auch zu meinen, dass es das erste und einzige Mal war, dass diese drei Schauspieler zusammen in einem Film gespielt haben. Das war nämlich Vincent Price, Christopher Lee und Peter Cushing. Vincent Price kennt man natürlich aus den unterschiedlichsten Horrorfilmen und Christoph Lee, klar, ist halt Saruman unter anderem einer der absolut großartigen Schauspieler seiner Generation, war auch Scaramanga bei James Bond, der Mann mit dem goldenen Colt, und Peter Cushing als Grand Moff, der mit dem Todesstern 1977 von Mark Hamill alias Luke Skywalker in die Luft gesprengt wurde. Und die spielen tatsächlich in einem Film, das ist so eine Art Mystery-Horror-Film, würde ich sagen. Ein Autor, der hat eine Wette mit seinem Verleger am Laufen und sagt, hey, ich kann dir ein Buch im Stile von einem anderen Buch innerhalb von 24 Stunden schreiben. Also ein fertiges Skript kriegst du morgen früh oder am Samstag, je nachdem wann das halt losgeht, lege ich dir das auf den Tisch. Und er hat dazu gesagt, okay, ich brauche aber ein Haus, wo ich mich zurückziehen kann. Und der sagt, ja, hier ist ein Haus, das steht schon seit 212.000 Jahren leer. Da kannst du reingehen und kannst einfach schreiben so. Ja, und dann ist er halt drin, richtet sich da so ein bisschen her und dann stellt er fest, ah fuck, hier ist ja überall Staub gewischt, was ist denn hier los? Ja, und dann tauchen halt nach und nach verschiedene Charaktere auf, zu denen unter anderem auch dann Peter Cushing und Vincent Price sowie Christopher Lee gehören. Und dann entspinnt sich halt so eine völlig abstruse Familiengeschichte, die ich jetzt an dieser Stelle nicht spoilern möchte, aber die auf jeden Fall Spaß macht. Und es hat tatsächlich ein Ende gehabt, was ich nicht so hab kommen sehen. Also der Film ist okay, sag ich mal. Ich habe ihm 3 von 5 Sterne gegeben. Aber das Ende ist halt tatsächlich das, wo ich nicht mit gerechnet habe. Und deshalb hat er auch einen kleinen Platz in meinem Horror-Film-Kabinett verdient. Und möchte ich euch sehr gerne empfehlen. Man kann ihn auch angucken. Also er ist jetzt nicht so langwierig, wie es sich vom Alter her anhört.
Ich bin ehrlich, jeder Film, der mit Christopher Lee besetzt ist, ist eigentlich schaubar. Egal, wie alt er ist.
Ja. Also das kann ich jetzt nicht beurteilen, weil ich nicht viele von ihm gesehen habe, also die ganzen alten Dracula-Filme vor allem nicht. Aber er macht das schon sehr gut. Er spielt das schon wirklich sehr gut.
Aber die Frage ist ja auch, bei 3 von 5 Sternen, was hätte gefehlt, damit es 5 von 5 werden?
Ah, das ist immer schwierig zu sagen, weil es halt immer so dieser erste Moment war, auf den ich mich sozusagen habe die Meinung mir gebildet. Und ich würde fast schon sagen, es gibt halt ein paar Handlungsweisen, ein paar Schreckmomente, ein paar Situationen, wie man es halt besser anders hätte darstellen können. Und auch manche Erklärungen sind so ein bisschen an den Haaren herbeigezogen, solche Sachen halt. Also es war jetzt nicht so ein Film, der mich restlos überzeugt hat. Es gibt ein paar Stellen, wo ich sage, ja, okay, klar, natürlich, vollkommen richtig, ja, hätte ich auch so gemacht, nee, gar nicht anders, so bla. Und das führt halt dazu, dass ich halt eine 3 von 5, und ich finde, das ist ein guter Film, aber es ist jetzt kein Meisterwerk, muss man ganz ehrlich sagen.
Oh, naja, damit lässt sich doch leben. Ja. Kann ja nicht jeder Film ein Meisterwerk sein.
Ey, ein Horrorschinken-Epos. Ich habe sogar, pass auf, ich hab hier sogar reingeschrieben, klein, fein und mit Stars der Vergangenheit gespickt. House of the Long Shadows ist zwar kein meisterhaft inszeniertes Grusel-Epos, darf sich jedoch auf die Fahne schreiben, echte Legenden der Kinowelt vereint zu haben. Vincent Price, Christopher Lee und Peter Cushing. Die Handlung spielt vor einer äußerst ansehnlichen Kulisse, in der man den Staub in der Luft förmlich schmecken kann und hinter jeder Ecke sowie in jedem Schatten das Böse vermutet. House of the Long Shadows spielt zudem gekonnt mit den Erwartungen der Zuschauerinnen und Zuschauer, was zumindest für mich in einer unvorhergesehenen Twist mündet. Ein Film, der eher Grusel als Horror atmet und dabei solide daherkommt. Kann man sich auf jeden Fall mal anschauen.
Naja, das klingt doch gut. Ja. Ich habe ihn auf jeden Fall auf meine Liste geschrieben.
Ah, die wird jedes Mal...
Die wird immer länger.
Ja, genau, das denke ich auch so. Ich
wollte auch schon mal so eine ganze Liste machen, Leute. Ich habe es euch schon gesagt, eine ganze Watchliste.
Ja, ich erstelle einfach mal eine Letterboxd-Watchliste, die können wir uns dann teilen. Und dann kann auch jeder, der uns zuhört, kann sich dann auch drauf gucken und mal schauen. Ey, hat der Markus, hast du einen Letterboxd-Account eigentlich, Markus?
Ich glaube ja, aber der ist wahrscheinlich genauso bewohnt wie dieses Haus, in dem das Manuskript geschrieben werden sollte.
Das ist also eigentlich mehr, als man denken würde. Aber das wirst du in Zukunft auf jeden Fall reaktivieren müssen, weil ich glaube, das wäre eigentlich ganz cool zu sehen, auch für die Zuhörer und Zuhörer, wenn du da wirklich diese Reviews von den Filmen reinschreibst, über die wir sprechen.
Dann werde ich da mal schauen, dass ich den wieder reaktiviere.
Jen, du auch. Hopp.
Check wird direkt gemacht nach dem Podcast.
Sehr gut. So lobe ich mir das. Aber was ich mir auch lobe, ist der jetzt nun folgende Film. Haben wir da nämlich alles abgeklärt, was es zu klären gibt. Und jetzt wollen wir doch mal direkt hier einsteigen mit The Exorcist oder Der Exorzist. Es ist ja, wie ich schon anfangs gemeint hatte, einer, vielleicht sogar der beste Horrorfilm für viele da draußen, der jemals gemacht wurde. Und das, obwohl der Film aus den 70er Jahren stammt und nämlich am 26. Dezember 1973 ist er in die amerikanischen Kinos gekommen, geht, je nachdem, welche Version man sich anschaut, bis zu 122 Minuten und hat bei einem Budget von 12 Millionen US-Dollar mehr als 441 Millionen eingespielt. Also es ist auf jeden Fall schon mal eine ordentliche Hausmarke.
Das ist für einen Film damals, also wir reden hier von den frühen 70ern, ist das wirklich eine ordentliche Hausmarke, wenn da solche Summen eingenommen werden, besonders bei dem relativ kleinen Budget dazu. Ja.
Man muss aber auch dazu sagen natürlich, dass das Original, also die erste Theatrical Run, sagt man dazu, also die erste Laufzeit, die im Kino stattgefunden hat, die war jetzt nicht so, dass die 441 Millionen eingespielt hat. Das ist hier so dieses Lifetime-Grossing, also sprich, was es über die gesamte Zeit seit der Veröffentlichung eingespielt hat. Aber, das ist auch trotzdem krass, es hat im ersten Original-Run hat es 193 Millionen generiert. Also der Film hat 193 Millionen US-Dollar eingespielt und das ist wirklich eine Hausmarke.
Mhm. Boah, Wahnsinn. Wisst ihr denn, also ich weiß es tatsächlich nicht aus dem Kopf, aber wisst ihr zufällig, welcher Horrorfilm am meisten eingespielt hat damals? Also das ist ja schon echt mega viel.
Ich würde fast mal dazu tendieren und zu sagen, das Schweigende Lämmer, weil es halt einfach auch 6 Oscars gewonnen hat und alles Mögliche. Hier steht es ja auch sogar tatsächlich. Es war bis 2017 der, auch mit Inflation bereinigt, der erfolgreichsten, also finanziell gesehen, höchste R-Rated-Horrorfilm aller Zeiten. Und 2017 wurde es dann abgelöst durch die Neuverfilmung von It Part 1.
Ja, okay. Das war halt auch.
Okay.
Das ist eine harte Konkurrenz, muss man einfach sagen.
Ja.
Also über It möchte ich auf jeden Fall auch mal sprechen, weil mich halt das Buch damals so verstört hat. Aber das ist wie immer ein wunderschönes Thema für einen anderen Podcast. Genau, aber bevor wir jetzt in die Handlung einsteigen, würde ich mal gerne wissen, wie seid ihr denn das erste Mal mit diesem Film in Berührung gekommen, Markus?
Oh, das ist tatsächlich schwer zu sagen. Ich weiß es nicht mehr. Ich glaube, ich habe den als Videokassette.
Als Video, als VHS noch? Geil.
Ja, genau, als VHS habe ich den irgendwann in einer Kiste meines Vaters gefunden. Und hab mir diesen Film dann angeschaut, lass mich 14 gewesen sein oder so um den Dreh.
Und seither bist
jetzt,
du, jetzt wollte ich gerade sagen, seither wird er von Sadako verfolgt.
Ja, genau.
Pazuzu nervt mich jetzt die ganze Zeit. Nein, und hab diesen Film geschaut und fand ihn total langweilig.
Okay.
Also als ich fand den wirklich damals zu langatmig und also er hat mir einfach nicht gefallen. Das war so Pubertät, da mussten Filme Action haben und so, ne?
Also wenn kein Schwarzenegger dabei war, hat es nicht funktioniert.
So um den Dreh, ne? Also, oder so, wenn es kein Fast and Furious war, dann habe ich es nicht geschaut.
Ich muss ja auch dazu sagen, ich glaube, der OG-Film, der war über 2 Stunden. Also der
ja.
war schon sehr lang.
Genau, der war
Horrorfilm
sehr lang.
Vor allem.
Und ich habe den dann geschaut, ich fand ihn nicht gut, aber ich habe ihn mir dann ein paar Jahre später, nachdem ich halt ein paar Horrorfilme gesehen hatte, nochmal angeschaut und dachte mir dann, okay, er ist immer noch langatmig, aber er ist sehr gut.
Ja.
Also irgendwie ist halt, er erzählt halt seine Geschichte nicht so, wie man es von modernen Filmen gewohnt ist. Er macht das Ganze alles etwas langsamer und spielt auch viel mehr mit Bildern als mit Erzählungen.
Mhm.
Aber dann mochte ich den. Ich glaube, das war dann so 5, 6, 7 Jahre später, habe ich den nochmal geschaut. Und da hat er mir dann wirklich gefallen. Und seitdem habe ich ihn aber auch nur noch einmal gesehen oder so. Also das ist so ein Film, gesehen, schön, für gut befunden und dann recht selten geschaut, weil er einfach so lang ist und passiert halt nicht so viel.
Ich glaube aber, ich bin davon überzeugt, dass wenn du dir heute nochmal anschaust, dass du den, glaube ich, komplett anders wahrnehmen wirst, weil du halt einfach schon so viele andere Horrorgeschichten gesehen hast, dass du, ich bin davon überzeugt, dass du den heute auch mehr Wert zu schätzen weißt.
Ja, davon gehe ich auch aus. Ich muss nochmal das Original schauen. Ich wollte ihn tatsächlich nochmal als Vorbereitung schauen jetzt für heute, aber da ist mir dann dieser Believer dazwischen gekommen, weil ich mir dachte, okay, dann schaust du jetzt lieber noch mal einen aus der Reihe, den du nicht kennst.
Okay.
Und hab mir den dann angeschaut.
Ja, also ich kann das auf jeden Fall auch total nachvollziehen mit der Länge vom Film, muss ich sagen. Lustigerweise war das. Sorry, ich bin jetzt mal so dreist und mach einfach weiter hier.
Ja, bitte.
Das war bei mir lustigerweise so damals, wo wir waren immer so eine Mädelsgruppe, wir haben immer Horrorfilme geguckt und jeder durfte sich einen Film aussuchen. Und ohne Witz, ich habe mich eingeschissen damals, ne? Ey, ich konnte nicht mehr, weil wir haben mal 3 Filme hintereinander geschaut und ich damals, Horrorfilme, ich habe mich da schon ein bisschen durchgezwungen, muss ich auch sagen.
Mhm.
Das hat mich dafür heute geprägt, wo ich mir die Sachen angucke und denke so, ah ja, easy. Aber damals, ich weiß nicht, obwohl der so lang war, der Film, ey, ich habe mich eingeschissen, ne? Weil ich dachte so, irgendwas passiert jetzt gleich, ne? Da kommt jetzt der Dämon oder so. Und es war halt echt nicht so gruselig eigentlich. Was ich am Ende dann echt schlimm fand, war halt, wo das Mädel dann wirklich besessen war, ne? Und das Make-up und so damals. Und dann hat die so ihren Kopf da drum rumgedreht. Und ich dachte so, nope, ja. I'm out, das reicht mir jetzt. Ich gehe jetzt nach Hause und schlaf die nächsten 2 Wochen nicht.
Ich wünschte, ich hätte solche Erlebnisse heute noch, wo ich dann sage, oh fuck, ey, dass mich die Horrorfilme
ja,
immer noch bis heute, also irgendwie, weiß ich, einen Tag lang verfolgen oder sowas, wo ich dann noch ein bisschen Angst bekomme. Aber mittlerweile hast du halt wirklich alles schon gesehen, so gefühlt.
Ja,
voll.
Leider ja.
Auch kurzer Abstecher dazu, ich weiß noch, der allererste Horrorfilm war lustigerweise, ich glaube sogar die japanische Version von, wie heißt denn der auf Deutsch? Ju-On heißt der.
Ju-On, der Fluch, The Grudge.
Der Fluch, ja genau, The Grudge. Mein Gott. Ich konnte nicht schlafen, ne? Wochenlang, ey, ich konnte nicht mehr. Ich konnte nicht mehr, Leute.
Also ich weiß schon, worüber wir das nächste Mal sprechen werden anscheinend.
Oh, Das war wirklich schlimm. Also das und Mirrors, die beiden verfolgen mich bis heute noch. Anyway, auf jeden Fall, Länge kann ich auf jeden Fall verstehen, Filmlänge beim Exorzist, also ja. Und ich glaube tatsächlich, bei mir ist das eher umgekehrt, wenn ich ihn heute sehen würde, würde ich mir denken so, weiß ich jetzt nicht. Einfach, weil man schon so viel gesehen hat.
Ja.
Das ist manchmal wirklich ein Problem, weil du dann denkst so, oh ja, das hast du schon in 10-mal schlimmer gesehen oder ah, jetzt macht er gleich das und ach ja, jetzt kommt er gleich und dann Exorzismus und bla 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 und das ist schon manchmal scheiße, wenn ich das mal so ganz offen sagen soll, aber ja, ne, also damals wirklich habe ich so Schiss gehabt vor dem Film.
Was eigentlich voll cool ist.
Ich muss auch sagen, ja voll, ich fand ihn wirklich sehr, sehr gut. Ich weiß jetzt tatsächlich nicht, ob es den Film gut getan hätte, wenn er kürzer gewesen wäre damals. Ich glaube nicht unbedingt, aber weiß ich nicht. Ist ja auch wieder so eine Sache, ne? Jeder fasst es anders auf.
Ja, absolut, aber man muss halt auch sagen, also das Einspielergebnis von 193 Millionen spricht, glaube ich, aber auch für sich.
Ja, ja, auf jeden Fall. Also, nee, muss ich schon sagen, war ein guter Film. Den neuen habe ich auch gesehen, den fand ich aber auch stärker als den alten.
Okay, das ist zu debattieren, würde ich sagen.
Ja.
Würde ich tatsächlich, ja, okay, okay. Also ich würde sagen, also der Exorzist, das ist meines Erachtens nach wirklich einer der besten Horrorfilme, die jemals gemacht worden sind. Gerade vor allem als Produkt seiner Zeit. Und er hat im Endeffekt alles etabliert, was du heutzutage bei wirklich absolut jedem Exorzistenfilm siehst. Sei es ein Konstantin, sei es ein der Exorzist, der Emily Rose, sei es ein Exorzismus-Believer, das basiert halt wirklich auf allen Praktiken, allen Techniken, die dieser Film halt eingeführt hat und dementsprechend ist es halt einfach etwas, was du bis heute einfach nicht gerade so abtun kannst, würde ich sagen und ich gehe halt auch schwer davon aus, dass viele auch dazu stimmen würden, wenn ich sage, es ist halt einfach immer noch einer der besten, wenn nicht gar der beste Film seines Genres, also des Exorzismus-Kinos ist. Also, da könnt ihr mir nix.
Okay,
wow,
okay,
das ist aber schon hochgeklopft,
ja. Ja, aber ich, ey, ganz ehrlich, mit dem
Oh, Markus, gib ihm.
Warte, nö.
Gib mir. Du,
er ist, ich möchte da gar nicht drüber streiten. Also ich halte den Film als die, für die Grundlage von, ich sag mal, einem großen Teil der heutigen Horrorfilme. Denn wie viele Filme, selbst wenn sie keinen Exorzismus in sich haben, also da gibt es ja ungefähr paar 20 Filme, die wirklich einen Exorzismus beinhalten. Wie du schon gesagt hast, Exorzismus der Emily Rose, The Pope's Exorcist, The Rite, was weiß ich, was es da alles gibt. Aber dieses Topos der Besessenheit, das gibt es ja in noch viel, viel mehr Filmen. Und oftmals lässt es sich dann eben auch auf den Exorzisten zurückführen. Wir haben, letztes Mal haben wir über Paranormal Activity gesprochen. Das Verhalten der, ich habe ihren Namen vergessen, der Hauptdarstellerin da, das ist auch eins zu eins das, was irgendwie im Exorzisten kommt. Lethargie, Aggressivität dann auf einmal und so. Also der hat wirklich, das ist ein wegbereitender Film gewesen für das gesamte Horrorgenre, möchte ich mal sagen.
Mhm. Ja, absolut.
Ich stimme ich zu.
Voll und ganz. Um noch kurz das zu Ende zu bringen, bevor wir mal kurz über die Handlungen sprechen. Ich bin dazu gekommen, weil ich das erste Mal in meinem Leben Scary Movie gesehen habe. Und vieles aus dem Exorzisten darin halt einfach verarscht wurde. Und ich habe irgendwann mal gesagt, hey, ich möchte jetzt mal das Original sehen. Und ich war wirklich echt angetan davon. Ich hatte mir eine Blu-ray gekauft, habe mir das dann angeschaut. Also ich habe ihn wirklich sehr spät gesehen, muss ich dazu sagen. Aber deshalb, ich fand ihn einfach immer noch cool und ich finde ihn heute auch noch cool. Es spielen auch sehr viele bekannte Namen mit, die man heute noch kennt. Max von Sydow zum Beispiel dürfte, glaube ich, der markanteste oder bekannteste Name aus diesem Film sein. Also von dem her.
Dann hast du aber direkt diese digital aufgearbeitete Version gesehen. Du hast nicht die Original-Kino-Version gesehen.
Ich weiß es nicht, weil der Film ist ja in mehreren Fassungen erschienen, da hast du gerade recht. Hast du recht, aber es gab ja auch unterschiedliche Versionen, die du auf Blu-ray kaufen und anschauen kannst. Es gibt ja nicht nur, es gibt ja nicht nur den den Cinema Cut, es gibt ja auch den Director's Cut, es gibt sehr viele Varianten. Das heißt, ich könnte es dir nicht mal mehr sagen, weil ich den schon lange nicht mehr auf Blu-ray habe. Also wenn ich mir ihn heute angucke, dann halt wirklich nur über den Streamer.
Ja, und es gibt sogar eine 18-Minuten-Version von diesem Film.
Okay.
Das ist eine Selected Scenes Edition. Und man soll sogar die 18 Minuten, man soll sogar die Handlung verstehen. Also es ist, es gibt viele Versionen von diesem Film.
Der Exorzist, ein Kurzfilm. Na gut, ja, genau. Kann man machen auf jeden Fall. Nochmal kurz zu Rahmeninformationen zu dem Film. Er basiert auf einem Buch, also es ist eine Buchverfilmung, die basiert auf der Novel von Peter Blatty von 1971, wo es darum geht, dass ein Exorzismus an einem jungen Mann vollführt wurde. Das wiederum auf echten Begebenheiten passiert ist. Also es war ein Exorzismus, der an, wie haben sie ihn genannt, glaube ich, Roman Doe oder sowas, also ein junger Mann, der bis heute namentlich unbekannt ist. Und das Ganze hat er sozusagen verfasst, in ein Buch aufbereitet. Und das wurde dann später als Film 1973, wie gesagt, in dem Exorzisten eingebaut oder verbaut. Und natürlich hat man so ein paar Freiheiten genommen. Man hat zum Beispiel aus dem männlichen Charakter, der von Linda Blair dargestellt wird, ein Mädchen gemacht. Das Alter wurde ein bisschen verändert und so weiter und so fort. Aber die Grundprämisse bleibt, eine Person wird von einem Dämon besessen und Priester müssen dagegen ankämpfen, indem sie einen Exorzismus durchführen. Und genau, dieses Buch wurde, wie gesagt, 1971 veröffentlicht. 1973 folgte dann der Film. Der war dann auch, wie gesagt, sehr erfolgreich. Man hat 193 Millionen Dollar eingespielt und wurde dann auch bei den Oscars für insgesamt zehn Awards nominiert. Unter anderem auch der beste Film. Und es ist auch bis heute der erste Horrorfilm, der für einen Oscar nominiert worden ist. Unter anderem hat er aber auch zwei Oscars gewonnen tatsächlich, nämlich Blatty, der das Originalbuch geschrieben hat, wurde dann auch für das Best Adapted Screenplay ausgezeichnet, während dann der Soundingenieur den besten Sound gewonnen hat. Und das hat dann zur Folge, dass es natürlich sehr erfolgreich gewesen ist und unfassbar viele Sequels und Nachfolgefilme hinter sich hergezogen hat. Und trotzdem gilt er bis heute als einen der wichtigsten Meilensteine im Horrorfilm und ist auch 2010 in die Library of Congress als Film ausgewählt und eingetragen worden. Das heißt, er ist culturally, historically und aesthetically significant und ist sozusagen ein fester Punkt in der Geschichte der Verfilmungen oder Filme. Entschuldigung. Genau, mag einer von euch die Handlung zusammenfassen oder soll ich das auch übernehmen?
Also ich kann gerne die Handlung einigermaßen zusammenfassen, außer Jen möchte das jetzt machen.
Bitte, Markus, please.
Okay, also es geht... Zunächst beginnt die Handlung erstmal nicht in Washington, in Georgetown, sondern sie beginnt ja auf einer archäologischen Ausgrabung in der antiken Stadt Hatra. Und da findet dieser Jesuitenpriester, um den es in dem Film auch geht, eine Pazuzu-Figur. Und dann gibt es mehrere Szenen, die halt eben zeigen, wie komisch das ist. Und es gibt dann einen Cut in die USA, wo man dann die Schauspielerin Chris McNeil, die die Mutter der kleinen Regan ist, die von Hollywood nach Washington kommt und wegen Dreharbeiten dort leben muss. Die drehen irgendeinen Film, ich weiß gar nicht mehr welchen. Auf jeden Fall wird diese Tochter irgendwie besessen. Wie wird in dem Film nicht genau geklärt? Es fängt damit an, wie es immer heutzutage jetzt seit diesem Film in solchen Filmen anfängt, mit Geräuschen auf dem Dachboden. Und einfach plötzlich einem Fehlverhalten der Kleinen, die dann bei medizinischen Untersuchungen aggressiv wird und den Arzt beleidigt, worauf sie dann eben Ritalin verschrieben bekommt und das aber nicht hilft. Die Verhaltensstörungen werden dann immer stärker. Sie wird halt total aggressiv und ausfallend. Man findet keine medizinische Begründung für diese Krankheit. Dann kommt es irgendwann zu einer Szene, in der die Mutter, diese Schauspielerin, mehrere Freunde dabei hat, darunter auch einen Astronauten, und die Kleine kommt ins Zimmer im Schlafmantel und fängt an, auf den Boden zu pinkeln und beleidigt die Leute und sagt zu dem Astronauten, du wirst da oben sterben. Also sie wird immer komischer was dazu dann führt, dass eben Leute immer wieder in dem Haus bleiben und auf sie aufpassen. Und dann eines Tages, als die Mutter das Haus verlassen hat und soweit ich weiß, bei den Dreharbeiten war, wird einer der Aufpasser, ihr Regisseur, glaube ich, ist das sogar, der sich in dem Haus befunden hat, wird am Fuße des Hauses tot aufgefunden mit einem verdrehten Kopf und die Kleine steht halt am Fenster und man geht auf einmal davon aus, dass er aus diesem Fenster gefallen ist. Dann beginnt das Bett sich zu bewegen, während die Kleine drin liegt. Das wird zunächst dann auch wieder versucht, medizinisch mit irgendwelchen Spasmen versucht zu erklären, während dann einer der Ärzte sagt, man könnte ja mal einen Exorzismus versuchen, obwohl diese Methode da auch schon als sehr fragwürdig dargestellt wird. Und daraufhin wendet sich die Mutter oder die Familie eben auch unter anderem an den Priester, den man am Anfang gesehen hat, der da bereits in Kontakt mit irgendwelchen antiken Dämonenkräften gekommen ist. Und die führen dann eben einen Exorzismus durch, der aber zunächst schief geht. Das heißt, der führende Priester stirbt dabei. Und dieser Assistent, der mit dabei ist, der wirft sich in letzter Sekunde dann praktisch auf die kleine Regan oder auf die bereits übel entstellte Regan, die durch den Dämon, der in ihr haust, nicht mehr sehr ansehnlich ist, möchte ich jetzt mal sagen. Und sagt, ja, nimm mich stattdessen und der Dämon geht in ihn über und er springt dann auch aus diesem Fenster und stirbt auf dieser Treppe und die Kleine ist geheilt und alles ist Friede, Freude, Eierkuchen.
Ja, mehr oder weniger, würde ich sagen.
Ja, genau. Wir reden ja nur über den ersten Teil, aber
genau.
So in etwa.
Ja, genau. Also ich finde, das hast du schon relativ gut zusammengefasst. Aber das Kernelement ist einfach dieser Exorzismus, der hier in den Mittelpunkt des Films rückt. Und ich finde es eigentlich ganz cool, dass man am Anfang wirklich diese Situation hat, dass der Priester Lancaster Maron, der von Max von Sydow dargestellt wird, in Hatra unterwegs ist, also dieser irakischen Ausgrabungsstelle und dort halt einfach immer wieder Talismänner und Gegenstände findet, die zu diesem Dämon Pazuzu gehört. Ich fände es auch ein sehr, 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 sehr cuter Name, muss man sagen. Ja. Der ist sehr süß, aber es ist halt wirklich ein Dämon, der sehr oft als Kreatur mit Flügeln und einem Penis aus einer Schlange bestehend dargestellt wird. Und je mehr von diesen Pazuzu findet, was halt Talismane und Co. angeht, desto mehr wird er halt mit Situationen konfrontiert, die eigentlich dazu führen könnten, dass er stirbt am Anfang direkt. Unter anderem wäre er fast erschossen worden, er wird fast überfahren, er wird fast umgerannt. Also da merkt man auch schon, okay, hier irgendwas ist hier faul, irgendwas funktioniert nicht so richtig, ohne dass man erstmal weiß, okay, was ist es denn eigentlich? Was ist hier aktuell Sache? Und das finde ich ganz cool, dass der Exorzist am Anfang wirklich mit dieser Erwartungshaltung spielt, man noch keine Auflösung oder keine Erfahrungswerte hat damals, was passiert denn jetzt eigentlich hier, was geschieht? Und dann gibt es halt diesen Cut und wir sind in Washington D.C. und dann von nichts aufs Gleich wird hier Regan McNeil einfach von irgendeinem Dämon besessen. Und man weiß nicht, wo er herkommt, was ich eigentlich auch ganz cool finde, weil du echt keine Ahnung hast, wie kommt der aus Hatra nach Washington? Und und dann entspinnt sich halt diese Geschichte, die du gerade zusammengefasst hast, der halt für Regan einfach von jetzt auf gleich alles wirklich komplett den Bach runtergeht.
Ja.
Es gab, glaube ich, tatsächlich auch eine Szene, die wurde aber rausgeschnitten, wo irgendeiner der Charaktere sozusagen erklärt, was in dem Film passiert. Also das war ganz spannend, ich habe das mal gesehen, aber ich kann es jetzt auch nicht mehr zusammenkriegen. Und das war tatsächlich wohl auch eine der ersten Szenen, wo der Regisseur meinte, okay, das habe ich rausgeschnitten, weil im Prinzip erklärt der Film ja schon von sich aus, was da abgeht. Mhm. Also nur um nochmal da ein bisschen den Kreis zu schließen, das fand ich ganz cool.
Ja, sie haben es dann aber in späteren Filmen ja noch weiter versucht zu erklären, mehr
ja, genau,
schlecht
genau.
als recht und ja. Die Erklärungen waren halt auch leider nichts. Ich mag dieses Element, wenn man eben nicht weiß, wo es herkommt. Also so ein bisschen, warum soll man denn alles wissen in diesem Film? Man kann auch einfach annehmen, hey, da gibt es eine Verbindung, hier ist der gleiche Priester, der auch im Irak war, der ist jetzt hier, irgendwie wird das schon funktioniert haben. Das ist doch der Sinn von Übernatürlichem, dass wir es nicht verstehen.
Aber was meint ihr, was meint ihr, war so der Grund, warum sie auf, warum Pazuzu auf Reagan übergesprungen ist? Weil das wird, das ist halt echt so, also ich kann mir halt nur so das zusammenreimen, dass der Priester halt irgendwie sowas mit sich gebracht hat und er hat halt das erste willige Opfer dann für sich gesucht und das war halt in der Umgebung halt Reagan. So konnte ich mir das halt vor zu, oder zusammenreimen.
Genau, ich denke auch, dass es tatsächlich darum geht, dass eben dieser Dämon eines der Artefakte, das der Priester wahrscheinlich wieder rechtlich von einer Ausgrabungsstätte entfernt hat.
Mhm.
Da wird man schon sauer, wenn man das hört. Dass Anzeige der sich darin, ja, genau, dass der sich daran irgendwie verankert hat und dann eben um eine Gestalt zu bekommen wahrscheinlich oder irgendwie ein Vessel, sagt man ja im Englischen,
ein bekommen. Gefäß.
Ein Gefäß, genau. Ja. Sich wahrscheinlich das einfachste und leichteste Opfer in der Umgebung gesucht hat. Und vielleicht ist der einfach da mit am Haus vorbeigelaufen. Vielleicht waren die bei ihm in der Kirche. Wer weiß es, also.
Also ich habe mir tatsächlich im Vorfeld wirklich auch mal so eine Zusammenfassung angeschaut, wo halt wirklich auch auf die kleinsten Details geachtet wird, also dass man halt auch in verschiedenen Szenen, wenn zum Beispiel Reagan von einem Dämon besessen ist, also von Pazuzu, dann blitzt ab und zu mal hier und da sein Gesicht auf, das ist halt eher so ein Blink it and you miss it Moment, was ich auch ganz cool finde und halt auch diese Situation, wo sie halt im Krankenhaus liegt, die ganzen die Untersuchungen über sich gehen lassen muss, da gibt es ja auch einen Cut, wo man wirklich dieses Gesicht von Pazuzu sieht, was ich halt auch ziemlich cool finde. Und in dieser Zusammenfassung ist es dann auch so gewesen, dass, jetzt habe ich den Faden verloren, wo wollte ich denn hin?
Die kleinen Details und wie der Dämon das Mädel halt besessen hat.
Was ich noch sagen, und in dem Film wird auch nochmal zum Beispiel aufgegriffen, was man halt auch durch viele kleine Details erfährt, dass ja ihre Mutter, die Schauspielerin, ich glaube aktuell auch in einer Scheidungsphase durchmacht, dass sich ihr Mann von ihr getrennt hat und dass Reagan halt auch unter dieser Trennung sehr leidet und halt auch ihren Vater vermisst und der Dämon an sich zuerst mit dem Ouija-Board, also die benutzen auch innerhalb des Films ein Ouija-Boards, dass der Dämon sich erstmal so vorstellt, ja, ich bin halt hier Captain Howdy oder sowas und dass halt er sich dadurch so einfach langsam dieses Vertrauen von Reagan erschleicht und halt leichteren Zugang zu ihr bekommt, weil sie halt aktuell wirklich sehr anfällig für diese Person halt ist, würde ich sagen, weil sie halt einfach unter dieser Scheidung leidet, unter dieser Trennung von ihrem Vater und sie das halt dann angreifbar macht. Das habe ich mir halt durch dieses Video so erklären können.
Ja.
Wenn wir jetzt auch nochmal lustigerweise aus Conjuring die Infos ziehen, da wird ja auch immer gesagt, ne, dass Dämonen auf die Leute gehen, die halt sehr schwach sind. Also das wird es ja dann auch sehr gut zusammenfassen.
Bei Kindern halt vor allem, weil da fehlt
ja,
halt noch
genau,
sehr viel.
Genau. Richtig. Nee, finde ich, macht schon Sinn. Ah, das mit dem Ouija-Board. Ouija. Ja, das stimmt.
Übrigens,
die Szene hätte ich fast vergessen.
Übrigens, Trademark bei Hasbro.
Ja, das ist eh das Geilste. Das ist das Beste.
Wenn du dir ein offizielles Ouija-Board kaufen willst, dann ist da made by, oder produced bei Hasbro.
Kinderspielzeug.
Wortwörtlich so.
Hilfe.
Ja, und der Film ist ja auch dafür bekannt, dass er halt wirklich zur damaligen Zeit wirklich sehr stark mit Regeln gebrochen hat oder auch, wie sagt man, Boundaries overstepped hat, also
überschritten hat.
Ja, Grenzen überschritten hat, zum Beispiel, dass Reagan, als sie dann von diesem Dämon befallen war, dass sie dann zum Beispiel halt auch wirklich mit einem Kruzifix, also mit einem Kreuz halt auch masturbiert hat, um halt einfach auch diesen Glauben nochmal zu verhöhnen. Und dann natürlich diese ganz bestimmte Situation, als dann der Körper auf dem Bett sich aufrichtet und sie ihren Kopf um 180 Grad dreht und dann halt in der Stimme von Dennings, also dem Regisseur, der ja dann aus dem Fenster die Treppe runtergeworfen wurde, spricht. Also das ist dann, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass zur damaligen Zeit wirklich die Leute dann gesagt haben, oh, puh, nee, muss nicht sein.
Ich kann mich dran erinnern, die Szene, als sie Kopf über die Treppe runterrennt.
Oh ja,
wie mir das Herz in die Hose gerutscht ist, als sie da runterkam. Ja. Weil man jetzt auch zuerst nur dieses Stampfen hört und dann dreht sich die Mutter langsam um und dann kommt sie da runter und schreit so in die Kamera, wo ich mir auch dachte, oh mein Gott. Das war, also der Film hat wirklich ein paar hammerharte Szenen drin.
Ist ja mittlerweile, würde ich fast sogar auch schon sagen, so ein Horrorfilm Staple, dieses, okay, ich bin jetzt besessen, ich krabbel an der Wand entlang, zum Beispiel bei Hereditary hat man ja auch die Mutter, die dann die Wand entlang krabbelt.
Ja. Ja. Das kommt jetzt in vielen Filmen vor. Wieder sowas, was der Exorzist eben begründet hat.
Ganz einfach. Also zumindest wüsste ich jetzt nicht, welche Filme davor irgendwie Leute an die Wand haben krammen lassen. Außer Spider-Man vielleicht.
Vielleicht ist er auch besessen.
Naja, er wurde von der Spinne gebissen. Also.
Gab es in den 70ern schon einen Spider-Man-Film? Ach nee, es gab nur
Serien,
die Comics.
Serien gab es.
Ja, die Serien, genau. Ja.
Aber das ist ein Horror von anderen Sternen.
Ja, das stimmt.
Ich finde es aber ein sehr cooles Trope, muss ich sagen, dass das so übernommen wird für viele, wo man sagt, dass die Person ist von einem Dämon besessen. Ne, weil Menschen sind ja auch Gewohnheitstiere und dann denken die sich so, okay, ne, der krabbelt bestimmt da jetzt gleich irgendwo an der Wand lang. Man wartet schon so ein bisschen da drauf. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber irgendwie ist das so sehr satisfying, wenn man das dann sieht und denkst so, ah, das ist wie dieses Meme, so, ah, da.
Ja, ich kann das. Was ich da am liebsten habe, ist tatsächlich, wenn es jetzt nicht so offensichtlich passiert, sondern wenn es so ein bisschen im Hintergrund passiert, dass du halt einen Fokus auf was anderes hast und, und dann krabbelt im Hintergrund da halt wirklich jemand durch die Gegend. Das finde ich halt, das finde ich zum Beispiel richtig creepy.
Oh, ja. Da, damit hat mich, wie hieß dieser Film? Ach, Mann. Ich weiß nicht mehr.
Beschreib ihn.
Dämon mit einem roten Gesicht und der Sohn, der war so Traumwandeln und ist dann in
Insidious.
Diese Welt gekommen. Insidious. Damit hat mich Insidious bekommen.
Mhm. Ja, Insidious ist ja, lustigerweise, wenn wir über Insidious sprechen, geht es ja auch um Besessenheit. Und Insidious ist für mich so das Gegenstück zu Conjuring. Das waren nämlich für mich immer diese Filme, die ich immer zusammengeguckt habe. Insidious und Conjuring 2, Insidious 2. Und bei Insidious, ja, das ist der Jumpscare-Film schlechthin tatsächlich.
Ja, und wie? Und das ist alles im Hintergrund irgendwie. Also das passiert fast nie wirklich in die Kamera hinein, sondern man hat seinen Fokus auf was ganz anderem und dann plötzlich taucht der Dämon hinter einem auf und schreit einfach in die Kamera oder so. Und man denkt sich, was zur Hölle passiert hier gerade?
Herzinfarkt.
Ja, aber das, genau, ja. War schön. Schöne Erinnerung.
Was übrigens auch sehr schön ist, was ich ganz cool finde, The Demonic Spider Walk was performed by Stunt Double Ann Miles. Also wenn wir gerade übersprechen, das wurde damals von dieser Stunt Double Ann Miles dargestellt. Ich finde leider keine weiteren Informationen zu ihr oder ihm, aber auf jeden Fall wurde dafür extra jemand engagiert, der an der Wand entlang wackelt.
Ach, naja, warum nicht? Und? Ja, das war sowieso so ein Ding beim Exorzisten. Ne? Über die Besetzung müssen wir nachher auch noch mal sprechen. Da gab es ja auch einige Kontroversen.
Oh, ja, absolut. Das finde ich super interessant, dass du das gerade ansprichst. Ich wollte noch, da können wir doch eigentlich direkt mal anfangen, weil da würde ich nämlich ganz kurz erwähnen, dass Pazuzu tatsächlich von drei unterschiedlichen Personen gleichzeitig dargestellt wurde. Nämlich Mercedes McCambridge hat die Stimme geliehen. Ron Farber hat diese Vocal Effects dazu beigetragen. Also dieses und so weiter und so fort. Und Eileen Dietz war das Gesicht.
Ja.
Also drei Personen für einen Dämon, da merkst du, okay, da läuft was falsch.
Und dann ist es nämlich so passiert, dass Eileen Dietz und Mercedes McCambridge in den Credits nicht genannt wurden.
Ja.
Und das
ich
war
ich wollte gerade sagen, Leute. Ich wollte sagen, Moment.
Ja, und das war nämlich ein großes Ding, besonders nachdem Linda Blair dann für ihre Darstellung 1974 den Golden Globe gewonnen hat und dann auch wahrscheinlich für den Oscar nominiert.
Ja, sie war vom Oscar nominiert.
Oder war sogar nominiert. Und dann hat sich eben Mercedes McCambridge eingeklagt in die Credits und dann kam bei allen an, oh, das wurde ja gar nicht alles von Linda Blair gespielt. Und dann hat sich wohl die Oscar-Jury, die Academy, gedacht, okay, wenn die das nicht alleine war, diese Rolle, denn also diese Rolle alleine zu spielen, wäre schon eine Riesenreichweite für eine Kinderschauspielerin gewesen. Mhm. Das muss man mal sagen. Und als dann rauskam, okay, das waren aber mindestens drei Personen, die diese Rolle gespielt haben, haben sie ihr dann ja den Oscar nicht gegeben. Tatsächlich.
Deswegen tatsächlich?
Das war, soweit ich es weiß, mal nachgelesen hatte, war das die Begründung, dass sie deswegen, also von Insidern, es gibt keine öffentliche Begründung, warum jemand einen Oscar nicht bekommt, aber Hollywood Insider haben gesagt, dass das wohl die Begründung war, dass sie nicht den Oscar bekommen hat, weil das erst, und das kam erst nach der Golden Globe-Verleihung dann raus.
Okay, krass. Ja, das wusste ich tatsächlich nicht.
Aber statt, dass sie dann allen dreien halt irgendwie eine Verleihung... Also,
ja, also man muss schon dazu sagen, also Linda Blair hat schon den Großteil gemacht. Sie hat ja halt auch wirklich die ganze Zeit Dragon McNeil gespielt. Und diese Szene, in der die Pazuzu dann dargestellt wurde, das war nicht, also war nur ein kleiner Teil, aber es war natürlich ein wichtiger Teil, den man zumindest mal hätte erwähnen müssen.
Genau, es war auch der schauspielerisch anspruchsvollste Teil ihrer Rolle.
Mhm.
Das ist nämlich auch das Wichtige daran. Also ja, natürlich, die hat die Dragon gespielt, die hat die auch gut gespielt. Aber eben diese Stellen, in denen dieser Pazuzu die Kontrolle übernommen hat, das waren ja die Stellen, die die Leute aus dem Sitz geholt haben.
Mhm.
Und das waren die Stellen, die eben so markant sind. Und dass sie genau diese Stellen eben nicht gespielt hat. Also dann verstehe ich, dass sie sagen, ja gut, den Oscar geben wir ihr jetzt doch nicht.
Ja, absolut. Schade eigentlich so im Endeffekt, dass das halt erst im Hintergrund oder hinterher stattfinden oder rauskommen musste. Aber immerhin werden sie jetzt zumindest auch offiziell genannt und das ist eigentlich auch sehr wichtig, gerade vor allem, weil es halt auch wirklich zwei Frauen waren, denen halt wirklich vieles unterschlagen wird hier.
Ja, das stimmt.
Genau, aber du hattest ja gemeint, du willst über die Besetzung sprechen, dann lasse ich dir gerne da schon mal
den... Oh nein, das war eigentlich das, worüber ich bei
Ach
der
so.
Besetzung sprechen
okay.
wollte. Denn das waren die einzigen wirklichen Kontroversen. Der Rest ist...
Es gibt noch eine tatsächlich. Es gibt noch eine, die ich tatsächlich ziemlich krass finde. Aber hast du noch irgendwas zur Besetzung zu sagen, Jen?
Ich muss zugeben, nein. Also das war auch das Einzige, was ich jetzt wusste, dass die in den Credits vorher nicht genannt wurden. Aber wenn du noch was hast, dann bitte gerne her damit.
Eine Sache fällt mir da noch ein, nämlich, dass ursprünglich jemand anderes als Chris McNeil gedacht war. Nämlich, wie heißt sie? Audrey Hepburn.
Ja, stimmt. Das hab ich auch gesehen.
Die wurde angefragt dafür und die hat auch zugesagt, unter der Bedingung, dass der Film in Rom gedreht wird, weil sie dort zu der Zeit gelebt hat und sich um ihre Kinder kümmern wollte. Und dann wurde entschieden, dass man nicht Audrey Hepburn nimmt und den Film in Washington dreht.
Ich muss aber auch sagen, zum Thema Exorzismus hätte ich mir Rom auch gut vorstellen können.
Ja, das wäre aber krass auf die Nase gewesen.
Ja, natürlich.
Wenn sowas in Rom gewesen wäre wahrscheinlich.
Natürlich, aber trotzdem.
Es hätte gepasst, auf jeden Fall, ja.
Definitiv. Genau, jetzt muss ich hier gerade noch mal kurz, redet mal gerne weiter, weil ich suche mal kurz diese Information raus, die ich ziemlich krass finde.
Ich stelle mir gerade vor, wie das gewesen wäre, wenn dieser Film in Rom gedreht worden wäre, zu dieser Zeit. Der
ich wollte gerade sagen, damals wäre das schon sehr krass gewesen, glaube ich.
Der hat ja schon in den USA, und dass er dort gedreht wurde, gab es ja so viele Tabubrüche. Und so viel Aufregung. Bei der Premiere sind ja die Leute reihenweise aus dem Kino gegangen und ohnmächtig geworden. Wenn der in Rom gedreht worden wäre, hätte wahrscheinlich auch noch die katholische Kirche interveniert. Das kann ich mir...
Der Vatikan einmarschiert.
Ja. hätten lauter Leute in hässlichen Rüstungen da gestanden.
In bunten Rüstungen.
Ja.
Die Schweizer Garde, ey.
Ich muss sagen, das war nicht Da Vincis bester Entwurf.
Naja, mei. Da Vinci!
Vielleicht wird der nächste Teil dann in Rom gedreht oder so.
Es gibt ja welche schon, die in Rom gedreht wurden. Also, die jetzt nicht der Exorzist sind, aber es gibt Filme
ich wollte gerade sagen,
Thema des Exorzismus, die in Rom gedreht wurden. Na, also, das gibt es ja schon.
Wenn dann von der Filmreihe auch. Wir müssen ja schon da bei der Filmreihe bleiben.
Ich glaube, das dauert, bis da ein neuer kommt.
Ich glaube auch.
Ja, gut, 2023 ist ja nicht so lange her, da kann man ja noch ein bisschen Zeit ins Land vergehen lassen.
Genau.
Das ist auch in Ordnung.
Genau, ich habe jetzt noch zwei, drei Sachen, die ich gerne erwähnen möchte. Und zwar, der Darsteller Father Thomas Birmingham hat, oder die Person Father Thomas Birmingham hat Father Tom Canavan gespielt. Das fand ich sehr interessant, weil er war, also dieser Mr. Birmingham war tatsächlich oder ist tatsächlich ein Priester gewesen, der am Set als Consultant gearbeitet hat. Sprich, der hat den Teams dabei geholfen, halt zu verstehen, okay, wie muss man eigentlich sowas wirklich angehen, weil das Thema Exorzismus, das hört sich immer so ein bisschen fantastisch an, aber das passiert ja wirklich. Also heutzutage, glaube ich, nicht mehr so viel wie früher, Aber das Thema Exorzismus ist ja etwas, was wirklich existiert. Also, dass Menschen wirklich daran glauben, dass sie von Dämonen oder Teufeln besessen sind und dass dann die Kirche nach sorgfältiger Konsultation mittlerweile dann Priester oder es müssen Priester sein, aussendet, die dann dabei helfen, diesen Dämon oder dieses Wesen aus dem Körper eines Befallenen oder Befallenen zu vertreiben. Und das fand ich sehr interessant, weil dieser Valentin, dieser Thomas Birmingham tatsächlich halt ein Priester war und der dann halt auch einen Priester innerhalb des Films gespielt hat. Das ist halt so eine Life imitates Art oder umgekehrt, Art imitates Life, dass es dann so eine Überschneidung gab. Das fand ich ganz cool.
Ja, und das ist auch, was das Thema angeht, ein wirklich, wirklich sehr wichtig. Denn der Film kam 1973 raus und 1976 gab es den letzten offiziellen Fall eines Exorzismus in Deutschland, also 3 Jahre nach dem Film.
War das nicht sogar diese Emily Rose?
Das, ja, genau, das war die Vorlage für Emily Rose, aber das war Anneliese Michel in Klingenberg bei Aschaffenburg.
Ja.
Also es ist Franken, es ist Oberfranken.
Das hat auch richtig krass die Runde gemacht damals.
Ja, da gab es auch Klagen vor dem Landgericht Aschaffenburg und so weiter, weil da eben nicht dieser Weg der katholischen Kirche gegangen wurde, weil um einen Exorzismus durchzuführen, muss er natürlich von einem Bischof genehmigt werden, ne? Also die Diözese muss zustimmen und dann muss es ja auch gleichzeitig mehrere psychiatrische Gutachten geben und gesundheitliche Untersuchungen, damit man eben sowas wie dissoziative Identitätsstörungen ausschließen kann, da diese ja oftmals die gleichen Symptome haben wie Besessenheit. Und das wurde da eben nicht gemacht und das kam dann auch zum Tod der kleinen Anneliese Michel, oder?
Nee, ich glaube,
19, glaube ich.
Ja, also schon. Es war schon eine junge Frau tatsächlich. Und was ich da ganz krass finde, ist, dass halt die katholischen Priester 67 Mal den großen Exorzismus an ihr vollzogen hatten.
Also, wisst ihr, wie lange der große Exorzismus dauert?
2 Stunden, 3 Stunden, keine Ahnung.
Mindestens. Das sind mehrere Gebetende. Das ist mehrere, also die Allerheiligen-Litanei kommt dazu. Dann kommt ein Antiphon dazu, wo gegenüber gesungen wird. Das Vaterunser, der Psalm 54 wird gebetet. Dann gibt es mehrere Versikel und Oratios. Also das sind so Wechselgebete, Schriftlesungen, Kreuzzeichen und was weiß ich. Also ein großer Exorzismus besteht aus mindestens 4 Exorzismushandlungen und mindestens 20 Gebeten. Also das dauert sehr, sehr lange. Besonders wenn da noch jemand.
Unser Spezi hier.
Besonders wenn da noch jemand.
Wenn mal einmal einer besessen ist, dann machst du das hier für uns.
Ja, gerne. besonders wenn da noch jemand da sitzt, der psychisch angegriffen ist und körperlich angegriffen ist durch seine Krankheitssymptome, dann muss das eine unglaubliche Tortur sein. Und ich verstehe es absolut, wenn das tödlich für den Behandelten endet.
Mhm. Ja, und das wurde dann später, wir haben es ja schon erwähnt, auch als Basis für den Film verwendet, nämlich der Exorzismus der Emily Rose.
Genau, ja.
Wo natürlich die Handlung verfremdet wurde und, ich glaube, nach Amerika gelegt.
Ja, genau. Es wurde dann in die USA auf irgendeine Farm gelegt und nicht in ein bürgerliches Haus in
Aschaffenburg.
Ja,
ist auf jeden Fall ein heikles Thema, aber auch ein sehr interessantes Thema, über das wir vielleicht einmal drüber sprechen können, wenn wir uns mal dem Film widmen, weil ist natürlich jetzt kein Exorzismus vom Wirkungsgrad her und was die Klasse ausmacht, aber trotzdem ein Stückchen Geschichte tatsächlich mal wieder.
Ja, und das ist sogar ein sehr dunkles Kapitel der römisch-katholischen Kirche und auch der deutschen Kirche, muss man dazu sagen.
Noch eins. Also Die Liste ist lang.
Aber man muss auch, das ohne jetzt hier zu lange auf die römisch-katholische Kirche einbashen zu wollen, das sind nicht die einzigen, die Exorzismen durchführen.
Ja, natürlich. Hast du ja schon gesagt, das war ja hier zum Beispiel bei Exorcismus Believer, da wird ja auch der, Was ist das denn?
Nicht genau, dieser Voodoo? Kreol, also diese haitianischen, ja,
genau,
Sachen.
Nicht, genau. Nicht Voodoo, sondern halt was anderes, ja, im Endeffekt.
Also und man muss ja auch sagen, dass es Exorzismen schon sehr viel länger gibt, als es die katholische Kirche überhaupt gibt. Mhm. Also es wurden ja in Assyrien bereits, gibt es ein Haus des Exorzismus, in dem viele Tontäfelchen gefunden wurden, auf den Anleitungen für Exorzismen stehen und Fallbeispiele.
Ja.
Also es kommt nicht aus der katholischen Kirche und es gibt genügend andere Religionen. Alle Weltreligionen haben eine Art der Dämonenaustreibung, muss man dazu sagen.
Ja, ich gründe einen Kult und mache dann Dämonenaustreibung und sage, euer Geld ist befallen, gebt es mir.
Ja, oder man lässt sich dafür bezahlen. Natürlich gibt es auch genug Sekten, die das missbrauchen.
Ja, also da gibt es sehr viel, ist ein großes, weites Feld. Aber wir wollen uns nochmal kurz an den Film wenden, weil da gab es nämlich noch eine Situation, was ich ziemlich krass finde, so im Nachgang. Und zwar, ihr könnt euch vielleicht daran erinnern, es gab ja diesen verschiedenen Untersuchungen, die sich Reagan im Krankenhaus unterziehen musste, was ja tatsächlich von den ganzen Ärzten, die diesen Film gesehen haben, sogar als serial attestiert worden sind. Dass die tatsächlich viele Leute gesagt haben, dass die im Kino waren und sich diese Szenen angeguckt haben, wo sie unter diesem, weiß was ich, was das war, ob das jetzt ein X-Ray war oder was auch immer sie gemacht hat, dass das halt sehr verstörend war, weil es halt sehr laut war, es war sehr eindrucksvoll. Und das soll auch dazu geführt haben, dass Leute halt rausgegangen sind, weil sie halt von dieser Kälte und von diesem, ja, von diesem Horror aus medizinischer Sicht nicht klargekommen sind. Aber worauf ich hinaus möchte, es gab einen Darsteller, einen Schauspieler, einen Komparsen würde ich jetzt mal nennen, nämlich Paul Bateson. Der hat nämlich innerhalb dieses Films diesen Radiographen gespielt. Nicht Radiographen, der hat in diesem Bereich hat er als, ja, wie nennt man das denn, als Techniker oder als Krankenhausmitarbeiter mitgespielt. Und er ist dann tatsächlich später, er ist 1940 geboren und 1979, also sprich fünf Jahre, nachdem der Film rausgekommen ist, wegen Mordes an einem Filmindustriejournalisten verurteilt worden. Im echten Leben tatsächlich. Und
ach du Scheiße. Also,
hatte das was mit dem Film zu tun?
Nee, hatte nichts mit dem Film zu tun, aber ich fand es sehr interessant, dass halt der Exorzist halt einen Mörder mitspielt. Und er gilt auch als bis heute als Hauptverdächtiger in einer Reihe von anderen Morden, in dem vor allem schwule Männer in Manhattan umgebracht wurden, als das, ja, Prime Suspect, würde man dazu sagen, als Hauptverdächtiger. Es wurde ihm bis heute nicht nachgewiesen. Also er hat anscheinend da auch mit angegeben im Gefängnis, aber es wurde ihm bis heute nicht nachgewiesen. Er hat 24 Jahre und 3 Monate hinter Gittern verbracht und ist mittlerweile halt auch auf freiem Fuß, aber er ist auch schon 85 Jahre alt. Aber trotzdem hat der Exorzismus sozusagen halt auch noch so eine oder so einen Lebenseinschnitt, in dem halt ein mittlerweile verurteilter Mörder da mitgespielt hat.
Okay, warte. Aber hat er diese Morde, man weiß jetzt nicht, ob er es wirklich war, aber hat er die schon begangen, während er dann beim Film mitgespielt hat, während der Dreharbeiten?
Das kann ich dir nicht sagen. Das weiß ich nicht.
Okay, ich dachte, das war.
Das kann ich dir jetzt nicht sagen. Auf jeden Fall war das auch eine Geschichte, die dann später. Tatsächlich ist dann später auch diese Geschichte von Friedkin. Jetzt muss man kurz gucken. Friedkin war, glaube ich, war das der Regisseur von Der Exorzismus? Ja, genau. William Friedkin, der hat dann auch diese Erfahrung, die er halt durch diese Geschichte mit Paul Bateson gemacht hat. Er hat ihn auch im Gefängnis besucht. Hat er dann später einen Film gedreht und der heißt nämlich The Cruising. Ich glaube, einfach nur Cruising. 1980 kam der raus mit Al Pacino in der Hauptrolle.
Ja,
genau, Al Pacino und Cruising. Also es ist völlig absurd und ich finde es halt einfach nur so eine kleine Novelty, so eine interessante, dass man halt sagt, okay, gut, der Exorzismus hat auch, du siehst, bis heute, siehst du halt einen echten Mörder im Film.
Realer Horror im Horrorfilm.
Sozusagen, genau. Das ist eine sehr skurrile, sehr groteske Anekdote, aber ich finde, die kann man gerade in diesem Kontext durchaus mal erwähnen.
Das ist immer, das gibt so einem. Also wir haben ja hier Themen, die meiste Zeit einfach ins Übernatürliche driften und bei denen der Tod von Menschen ganz normal ist. Also im Horrorfilm ist das ja etwas ganz Normales, was in fast jedem Film vorkommt. Mhm. Aber wenn man dann wirklich weiß, okay, dieser Mensch hat jetzt Leute umgebracht und hat wahrscheinlich sogar noch mehr Leute umgebracht, ist vielleicht sogar ein Serienmörder, dann ist das immer noch mal, das ist ein ganz beklemmendes Gefühl, möchte ich fast sagen, dass dann nochmal dem Ganzen so eine besondere Würze fast verleiht. Also nicht jetzt im positiven Sinn, sondern so ein Nachgeschmack.
Ja, absolut.
Wo man dann sagt, okay, also dieser Mensch ist einer der schlimmsten Menschen, die es jemals gegeben hat.
Man muss auch
der hat andere Menschen umgebracht.
Genau, man muss auch zum Glück sagen, dass es halt wirklich nur eine Komparsenrolle ist, aber trotzdem taucht er halt im Film auf. Und ja. das wollte ich nicht unter den Tisch fallen lassen, weil ich das halt schon sehr, sehr düster und makaber finde.
Ja, ist aber es auch.
Konntest du halt zum damaligen Zeitpunkt halt nicht wissen, so.
Vor allem jetzt denke ich auch gerade wieder drüber nach, okay, ich gucke den Film doch nochmal und dann schaue ich mir das mal an. Das ist total abstrus irgendwie, ne?
Also es ist wirklich nur eine Szene, glaube ich, wenn ich das richtig in Erinnerung habe und wenn ich das mir...
Das ist die Untersuchung, ob sie an einem Schläfenlappenschaden leidet oder sowas. Sie wird geröntgt und das ist
eines
der alten Röntgengeräte, die unglaublich laut waren und riesig.
So wie MRTs halt heutzutage laut sind.
Ja, genau, so wie heute MRTs sind, waren ja damals die Röntgengeräte.
Das
muss ich mir nochmal angucken.
Bist du mit Kopfschmerzen reingekommen, bist du mit Tinnitus rausgegangen, sozusagen.
Mhm. Ja. Voll.
Genau. Aber ich finde, damit haben wir doch eigentlich jetzt mal einen guten Rundumschlag zum Exorzisten geliefert. Oder gibt es noch was aus eurer Sicht, was man unbedingt noch erwähnen sollte, was man nicht unter den Tisch fallen lassen sollte?
Schaut nicht den zweiten Teil.
Okay.
Oh ja, auf gar keinen.
Nee. Schaut den dritten Teil. Aber ich möchte beim dritten Teil sagen, es gab keine byzantinischen Kirchen in Mittelafrika. Byzanz ist lange vor der Christianisierung von Afrika untergegangen. Und ansonsten schaut den neuen Film. Und die Dokumentation. Es gibt eine gute Dokumentation über die Entstehung des Exorzisten über diesen Film. Die heißt, wie heißt die denn? Ich weiß es gar nicht mehr. Es gibt auf jeden Fall eine Doku dazu.
Wird man bestimmt fündig werden.
Ja, auf jeden Fall.
Abschließend noch meine Frage in die Runde. Ihr dürft jetzt nur tatsächlich einen Stern 1 bis 5 vergeben.
Mhm.
Wie gut findet ihr, dass der originale Film gealtert ist? Ohne irgendwas, einfach nur 1 bis 5 Punkt vergeben.
2.
3,5.
Ich schließe mich dem 2 von 5 an.
Oh! Ihr seid Horrorfilm-Banausen. Okay.
Nein, es ging hier ja nur um das Altern.
An sich
ist der Film ja gut, aber wenn man ihn heute jemanden gibt, der nicht mit Horrorfilmen vertraut ist und der sich den heute nochmal anschaut, der wird den langweilig finden.
Weiß ich nicht. Also ich glaube einfach nicht. Es ist einfach eine Altersfrage. Wenn ich dem jetzt einem 16-Jährigen gebe, ja, auf jeden Fall, die ja sowieso eine Aufmerksamkeitsspanne von der Fliege haben. Aber wenn ich dem jetzt halt wirklich jemanden gebe, der 30 aufwärts und 35 ist, dann ich schwör's dir, ich garantiere es dir, dass die heute auch noch voll ihren Spaß damit haben werden.
Ja, das stimmt. Da muss man auch immer ein bisschen auf das Publikum achten bei solchen Filmen, ja.
Genau, aber das ist eigentlich eine gute Sache, Jen. Die können wir gerne jedes Mal machen, wie der Film gealtert ist für euch. Und jetzt vom 1 bis 5, was ihr diesem Film geben würdet. So in der Gesamtwertung.
4,5.
Boah, 4,7 von 5.
Naja, okay, ich würde auch mal 4,5 sein. Seht ihr, wir geben dem All mehr als fast 5 Sterne. Also das ist ein toller Film.
Das ist ein wunderbarer Film. Wunderbar. Ein toller Film, ein guter Film, ein sehr guter Film.
Aber dem neuen würde ich 4,8 von 5.
Ernsthaft?
Weiß nicht, der hat mich ein bisschen mehr gepackt so. Aber das liegt auch wahrscheinlich daran, siehst du, das ist nämlich genau das, was du und Markus jetzt gesagt haben. Ich habe den halt das erste Mal damals gesehen, als ich noch, ich weiß nicht, wie alt ich da war, irgendwie im Teenie-Alter.
Mhm.
Da hat man sich halt vor den gruseligen Szenen eingeschissen, aber der war halt relativ lang. Ne, das ist halt das, was dann im Gedächtnis bleibt. Deswegen war ein starker Film, aber.
Na gut.
Ja, ihr versteht schon, ne?
Na
deswegen,
gut, na
deswegen,
gut.
Deswegen Mini-Nuance.
Okay, verstehe ich. Aber cool, na gut. Dann würde ich mal sagen, haben wir es für heute, oder?
Ja, würde ich auch sagen.
Perfekte Mundo. Schön. Ja, dann haben wir die erste Folge von Jumpscare auf M im Kasten. Finde ich sehr, sehr gut. Freut mich, dass wir da zusammengekommen sind. Und in 2 Wochen gibt es ja schon wieder weiter. Und dann darf entweder Markus oder Jen sich einen Film heraussuchen, weil Der Exorzist, das ist der Film, den ich mir rausgesucht habe. Beziehungsweise Jen, du hast am Ende des Tages dann so die letzte Entscheidung mitgeliefert. Aber finde ich eigentlich ein gutes Einstiegsfilmchen. Und damit kann es dann doch weitergehen. Und ich freue mich schon nächste Woche auf Scream. Oder nächstes Mal auf Scream, weil Jen wahrscheinlich Scream aussuchen wird.
Ich weiß jetzt nicht, was ihr meint.
Oh, es gab da Tendenzen, sage ich mal.
Ja,
so.
Was heißt gab? Es gibt sie immer noch.
Ja, ja, ich freue mich auch sehr auf Scream 1 bis 18.
1 bis 6 zumindest, weil der 7. kommt ja erst noch nächstes Jahr.
Wir machen eine Watchparty.
Ich glaube, ich habe den 1. und den 6. gesehen. Mir das reicht.
Nee, mein Freund. Wenn wir wirklich über die komplette Reihe sprechen, dann musst du wirklich alle gucken.
Oh je.
Das können wir nach hinten schieben. Wir können auch erstmal sowas wie
Ein Zombie hing am Glockenseil.
Ilfia.
Ja, oder Silent Hill.
Oh, das wären aber auch 2 Filme zumindest.
Ja, aber
warten
auch
wir damit bis nächstes Jahr, dann sind es 3 Filme.
Ja,
wenn guck mal.
Christoph Ganz wieder hier übernimmt, finde ich sehr gut tatsächlich. Da freue ich mich drauf.
Ja, also es wird genügend Möglichkeiten geben, wie wir die nächsten Monate.
Jahre fast eigentlich schon.
Genau.
Ja.
Ich suche mal 3 Stück raus und dann dürft ihr abstimmen.
Ja, es muss ja nicht unbedingt sein. Also kurz für euch da draußen, damit ihr wisst, wie wir es machen. Meistens in der ersten Folge jetzt. Ich habe letztes Mal 3 Filme rausgesucht, über die ich gerne sprechen wollen würde. Und jeder von uns hat halt eine Stimme und kann halt die dann davor abgeben. Man kann aber auch für alle 3 stimmen, wenn man halt über alle sprechen möchte. Und da ist bei uns am Ende des Tages dann halt so gewesen, dass Jen sich dann für den Exorzisten entschieden hat. Ich weiß gerade gar nicht mehr, welche ich noch rausgesucht hatte.
Ich weiß auch nicht, aber mir war es egal, ich habe für alle 3 gestimmt und habe gesagt, Jen, auf dir lastet die Verantwortung.
Das ist richtig.
Ja, super, ich musste am Ende entscheiden, war ein Knüller.
Genau. Nee, aber ey, ganz ehrlich, ich finde Exorzist ist ein sehr guter Film, ein sehr guter Einstiegstitel, also von dem her, ich glaube, da hätte man auch wesentlich schlechter starten können.
Ja, das denke ich auch.
Gut. Dann soll es das jetzt erstmal gewesen sein für uns, für heute. Ich bedanke mich ganz recht herzlich bei euch fürs Reinhören und würde mich freuen, wenn ihr da draußen uns vielleicht einen Kommentar hinterlässt, eine Bewertung, wo auch immer ihr uns hört. Und dann hören wir uns hoffentlich wieder beim nächsten Mal hier bei Jumpscare FM. Danke Markus, danke Jen und bis zum nächsten Mal.
Macht's gut, bye-bye. Ciao.
Jumpscare FM, der Podcast über Horrorfilme.